Bam, los geht's. Sagenhaft und sonderbar. 17.04.2024. Roland Patting, Institut für energetische und seelische Balance. Hallo Roland.
Hallo Daniel. Hallo alle, die zuhören.
Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ein wunderbares kleines Gespräch, obwohl ein kleines Gespräch, ich glaube, wir haben 3,5 Stunden gequatscht. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich habe tatsächlich über sehr viele Sachen nachgedacht, über die wir in den 3,5 Stunden gesprochen hatten. Und das hat auch ganz schön Staub aufgewirbelt, das Gespräch. Ich habe viele E-Mails bekommen, ich habe WhatsApp-Nachrichten bekommen, auch Kommentare sind einige unter dem Video. Tatsächlich habe ich kurz danach, ich glaube nicht an Zufälle, ne, habe ich einen Podcast gehört von meinem sehr geschätzten Kollegen, jetzt klingelt hier das Telefon, von meinem sehr geschätzten Kollegen Brandon Thomas aus Amerika. Der hat den Podcast Expanding Reality und er hat mit jemandem, ich kann mich leider nicht an den Namen des Gastes erinnern, aber er hat mit jemandem über Themen gesprochen, die unseren sehr ähnlich waren. Es ging um Archonten und es ging um Demiurgen. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es einiges bestätigt hat, über das wir gesprochen haben, denn ich kann ja die Richtigkeit der Dinge jetzt für mich nicht wirklich verifizieren, das ist völlig klar. Aber ich kann drüber nachdenken. Ja, es hat mich aber nachdenklich gemacht, dass die beiden eben über diese Dinge gesprochen hatten, weil vieles ja doch, man könnte sagen, irgendwie bestätigt wurde, was du mir erzählt hast hier. Das war ganz spannend auf jeden Fall. Es kamen viele Fragen an dich per E-Mail. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, auch in den Kommentaren, und dann dazu habe ich auch viele E-Mails bekommen, da ging es um das Licht bei Nahtoderfahrungen. Ich glaube, das haben wir auch angerissen, dieses Thema, dieses Licht. Das fanden die Leute ganz spannend, dass viele es für sich auch bestätigt sahen, dass du gesagt hast, dieses Licht ist eine Art, könnte man sagen, Täuschung, dass man nicht...
Das Licht nimmt man schon real wahr, aber es ist wie ein Marketing-Gag in die falsche Richtung. Es ist eine Werbung für die falsche Seite.
Dass man eben nicht in dieses Licht gehen soll, wie man so schön sagt. Genau. Es wurde darum gebeten, dass du darauf vielleicht nochmal ein bisschen eingehst, auf dieses Licht. Ich weiß nicht, ob da deiner Meinung nach schon alles gesagt war oder ob es da noch was hinzuzufügen gibt. Falls ja, vielleicht können wir uns darüber noch ein bisschen austauschen.
Gerne. Ich möchte aber trotzdem noch einen Schritt nochmal zurückgehen, weil du so schön gesagt hattest. Du hast in diesem anderen Podcast einiges so bestätigt bekommen, also an Sichtweisen oder Darstellungen, die ich von mir gebe. Das Interessante ist, dieses Wissen um diese Archonten ist nicht neu. Das ist nicht so, dass man sagen würde, wie andere Sachen, die wir so die letzten 30, 50 oder 100 Jahre vielleicht mal irgendwo auskramen. Es gibt zum Beispiel in den Nakamadi-Schriften 25% der Aussagen, die dem sogenannten Jesus dort zugeschrieben werden, die sich beziehen auf die Archonten. Diese Schriften werden ja fast 2000 Jahre zurückdatiert. Aber das ist noch nicht alles. Du hast schon gesagt, es gibt nämlich in verschiedenen Völkern alte Geschichten, die erzählt werden und so. Aber auch etwas, wo man sagt, was für uns greifbar ist, ist zum Beispiel hatte in seiner Lebenszeit, also vom Jahre 570 bis 500 vor unserer Zeitrechnung, ein sehr bekannter Mann mit Namen Pythagoras sich mit dem Thema genauso auseinandergesetzt. Der hatte sogar eine Gruppe von heute würde ich sagen, Followern, von Leuten, die ihm gefolgt sind, die ihm mitgemacht waren, gemacht hatten, das weiter zu erforschen und so weiter. Die sind sogar verfolgt worden, das weiß man, das ist niedergeschrieben. Der hat nur nicht Archonten genannt, die hatten es irgendwie anders genannt, das habe ich jetzt aber nicht im Kopf, wie der es genannt hat. Aber es ging um genau das Gleiche. Das heißt, ich habe das erst im Nachhinein erfahren, dass es so ist. Ne? Das mit Pythagoras übrigens erst vor ein paar Monaten, das wusste ich überhaupt nicht. Aber interessant ist, dass dieses Wissen schon da war und wir das schon immer eigentlich oder schon lange haben. Es ist nicht, da hat sich jetzt irgendeiner was ausgedacht und versucht jetzt da irgendetwas marketingmäßig, würde man sagen, in den Markt zu drücken an Informationen. Nein, es ist etwas, was lange da ist und jeder sehen kann. Das will ich nochmal eben sagen. Na, also es ist nichts, das es nur jetzt heute erst die Möglichkeit ergibt, durch irgendwelche Mittel oder Möglichkeiten oder durch ein bestimmtes Wissen oder durch einen Aufstieg oder was sie immer alles so erzählen. Nein, nein. Es ist immer gegenwärtig, dieses Wissen bei uns gewesen. Das ist mal der eine Punkt. So, und jetzt zum Licht. Ja, das Ganze hat natürlich mit diesem Licht hat was mit dieser ganzen Reinkarnationsschleife zu tun. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die damit zusammenspielen. Das heißt, der oberste Grundsatz ist der freie Wille. Wir haben also die freie Entscheidung in diesem Moment, wenn wir unseren physischen Körper verlassen haben, quasi was tun wir auf dieser Ebene. Das Problem ist, dass wir halt über, aus unserer Sicht, Tausende von Jahren, wir uns blenden haben lassen und das für das normale Ansehen, dort zu diesem Licht zu gehen und ja, auch die Nahtoderfahrungen, die Schilderungen, die sind aus meiner Sicht sogar zum Teil extra so provoziert, quasi, dass diese Geschichten erzählt werden, dass das was Positives ist und so. Weil es lässt sich ja nicht verheimlichen, dass es eben diese andere Existenzform von uns gibt. Die feinstoffliche. Und dieses Licht alleine ist es ja nicht in diesem Moment. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, es sind für denjenigen, der gläubig ist, sind es Engel, die einen abholen oder bestimmte biblische Figuren, die auf einen warten. Oder für denjenigen, der einen Menschen verloren hat in der Vergangenheit, der ihm sehr nahe steht, dann quasi erwartet der ihn dort. Das heißt, hier wird diese Beeinflussung, also findet also statt. Und das sind auch also Fakes, wir haben es noch nie anders gefunden als Fake. Und da wird also suggeriert, das ist der richtige Weg. Entscheide dich hierfür. Wenn wir aber in unserem freien Willen sagen, ich will mir erstmal angucken, ob es der richtige Weg ist. Ich muss gar nicht mal sagen, hey, das ist der falsche Weg. Na, wenn also jemand dieses niedrig schwingende Liebe hat, ist es für ihn ja der richtige Weg. Ne? Also was ist richtig, was ist falsch? Das kommt immer natürlich auf die eigenen Prämissen an, was ich möchte. Und das, was wir erkannt haben, ist, dass man demjenigen, der seine Körperlichkeit verlässt, eigentlich im Prinzip nur sagen muss, er soll sich ansehen, welche Alternativen es gibt. Es gibt die Alternative der Quelle des Lichts. Er soll sich ansehen, was das für ihn bedeutet, ob ihm das gefällt, ob er dorthin möchte. Er kann sich ansehen, auf dieser Ebene gibt es keine Zeit und keinen Raum, man kann alles angucken, von der Zeit her vor- und zurückgehen und kann sich ansehen, was ist, wenn er diesem hellen Licht folgt, das da suggeriert wird. Und dann kann er sich entscheiden, was für ihn der richtige Weg ist. Ich sehe mich nicht jetzt in der Lage, jedem zu sagen, wo er hingehen muss. Ich wüsste auch nicht warum, weil das ist eine freie Entscheidung. Wenn jemand diese Inkarnationsschleife weiter nutzen möchte, weil er das andere für sich nicht als das Positive oder Schöne sieht, dann soll er das tun, selbstverständlich.
Ist der Wille wirklich frei? Das ist so eine Frage, die sich viele stellen. Ich mir auch, wenn ich ehrlich bin. Das ist, glaube ich, auch, also ich finde, dass es etwas ist, das man gar nicht ultimativ beantworten kann, ganz ehrlich. Gibt es eine Art Beweis dafür, dass der Wille wirklich frei ist oder dass
Ja,
das alles nicht vorbestimmt ist?
deine Manifestationskraft zum Beispiel. Also du kannst im Prinzip mit deinem Willen, mit deiner Entscheidung, wenn du sie selber nicht in Frage stellst, auch sehr vieles auch heute schon manifestieren. Damit meine ich jetzt nicht diese Übungen, so und so viel am Tag, so und so oft in der Woche musst du das wiederholen. Das Gegenteil ist der Fall. Weil mit jeder Wiederholung resettest du sozusagen, bringst wieder auf den aktuellen neuen Stand und es geht wieder von vorne los, du wirst dein Ziel nicht erreichen. Sondern wenn du manifestieren möchtest, machst du das Einfachste oder das Zielführendste ist, einmal in klaren Gedanken, was du möchtest. Den definierst du. Den musst du auch nicht oder solltest du auch nicht an irgendjemanden schicken, auch nicht ans Universum bitten, dir zu helfen. Das gibt es alles nicht, sondern das bist du, der das macht. Du entscheidest für dich, sagst, so möchte ich das. Punkt. Und diesen Gedanken dann weglegen. Wenn du diesen Gedanken mal hast, dann nicht neu formulieren, zwischenzeitlich, wenn er noch nicht erfüllt ist, sondern dem einfach nur die Energie wieder geben und sagen, ja, die Entscheidung habe ich getroffen, wie ich es haben möchte, und jetzt will ich dem einfach nur positive, hochschwingende Energie geben, damit er sich realisiert. So, fertig. Mehr ist dazu gar nicht notwendig. Deswegen, ich bin kein Freund von diesen ganzen Techniken und Dingen, das hast du schon beim letzten Mal gehört. Ist nicht notwendig. Wir müssen einfach lernen, dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen in uns, in unsere Entscheidungen und auch in die Fähigkeit sozusagen, unsere eigenen Entscheidungen zu realisieren auf dieser Ebene, auch der Grobstofflichkeit, dass wir dieses Vertrauen in uns, dieses Urvertrauen wieder eben bekommen. Denn das ist im Prinzip alles, was notwendig ist. Alles, was wir mit Techniken haben, und Technik soll uns genau davon ablenken. Alles im Außen suchen. Ne? Also ich kann es ja nicht, ich bin ja klein. Ne? Da brauche ich ja jemanden, da brauche ich ja den Meister oder den Chef oder den Erleuchteten oder was weiß ich. Ja, und dann bin ich halt der Kleine, der in Demut hofft, dass der andere was für mich tut. Also ich werde mich nicht ändern und werde nichts ändern.
Ich bin ja eine, ich bin nicht gläubig, ich glaube nicht jetzt an den biblischen Gott, wie ich immer zu sagen pflege. Und ich bin aber auch einer, der früher zumindest immer seine Wünsche und Gedanken Richtung Universum geschickt hat. Denn ich bin oder war ja auch der Überzeugung, dass es irgendetwas geben muss, dass das alles hier geschaffen hat. Und was immer es auch ist, einem vielleicht auch helfen kann in schwierigen Zeiten. Es war nicht dieser Gott, von dem viele reden. Aber ich dachte, ja, wenn ich meine Gedanken und vielleicht könnte man sogar Gebete sagen, dahin richte, würde es mir helfen. Du sagst, das ist nicht der richtige Weg.
Also nach unserer Erkenntnis sind wir praktisch in schon einem ganz anderen Gespräch und nicht mehr Beantwortung der Fragen, aber egal. Nach unserer Erkenntnis haben wir nichts anderes als das, was wir die Quelle des Lichts nennen. Ne? Das hat sich irgendwann mal so gegeben, dass wir das so genannt haben. Es ist ja nicht so, dass wir sagen können, ja, welches Türschild hängt da dran und welcher Name steht da drauf. Ne? Das gibt es ja nicht. Dann das. Diese Energie ist die Schöpfungsenergie. Und das Interessante ist, die besteht im Prinzip nicht als eigenständige, sagen wir, Wesenheit, sondern als die Summe aller Seelen. Das heißt, jeder Einzelne ist Teil dieser Schöpfungsenergie und diese Schöpfungsenergie ist in jedem Einzelnen. Wie beim Prisma, ne? Das ist alles im kleinsten Teil.
Diese
Und dadurch musst du nicht irgendwohin deine Bitte oder deine Vorstellung oder deine Manifestation schicken. Dadurch brauchst du es einfach nur tun. Das ist übrigens der gleiche Teil, was viele in der sogenannten spirituellen Szene eben sagen, wir sind alle miteinander verbunden. Ja, wir sind eins. Alles, was beseelt ist, ist eins. Selbst wenn wir in diesem Moment einen Körper für uns nutzen.
Das ist ungefähr das, was ich auch denke. Ich glaube, ich benenne es nur anders, aber im Prinzip meinen wir dasselbe. Ich denke an das, ich denke und ich glaube an das kollektive Bewusstsein. Ich denke, dass es so etwas gibt wie ein kollektives Bewusstsein. Und weiß nicht, ob jeder ein individuelles Bewusstsein hat oder ob das irgendwie ja, wie ich schon gesagt habe, ein kollektives Bewusstsein ist, an das jeder angezapft ist. Das ist natürlich eine Frage, die man nicht beantworten kann, ultimativ. Das ist mir auch völlig klar. Interessant ist, du lachst wieder, ja? Kannst du dazu irgendwas sagen?
Ja, also die Krux in der ganzen Geschichte für die meisten Menschen liegt darin, dass wir versuchen, mit dem, was wir im Grobstofflichen kennen, was wir erlernt haben, was unsere Glaubenssätze sind, versuchen, das Feinstoffliche zu verstehen und es daran messen. So. Deswegen können wir uns vieles nicht vorstellen. Das hindert uns daran. Also der Ratio hindert uns daran. Dieses globale Bewusstsein ist kein kollektives Bewusstsein. Also kein, nennen wir es mal, sich selbst oder von anderen geführten, das Bewusstsein, das für alle irgendwelche Maßgaben vorausgibt, sondern das ist wiederum hier die Summe der individuellen Wesen. Das kriege ich mal nicht mehr raus. Das heißt, wir können zugreifen auf diese Dinge, ohne dass wir durch den anderen direkt gesteuert werden. Das kam jetzt wieder auch in dem ganzen Kontext wieder mit rein, mit dem freien Willen, ne? Denn wäre es so, als kollektives Bewusstsein in Form von einem geführten Bewusstsein oder sich selber führenden Bewusstsein, dann wäre es ja wiederum nicht der freie Wille.
Kann ich das so verstehen, dass du jetzt meinst, mit dem kollektiven Bewusstsein, dass eventuell auch andere Bewusstseinsanteile, die nicht meine sind, auf meine Entscheidungen einwirken können?
Nein, nee, sondern über das kollektive Bewusstsein können wir im Feinstofflichen auf das Wissen zugreifen, also auch auf die Erfahrung, die andere gemacht haben zum Beispiel. Ja, das ist für uns greifbar. Das heißt, natürlich wäre es so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ohne dieses Wissen eine Entscheidung treffen würde und dann mit diesem Wissen erkenne, dass sie falsch wäre, meine Entscheidung, und die anders treffe, dann sagt man, ja, ich bin beeinflusst worden. Ja, okay, so gesehen ja. Aber nicht, dass mich irgendjemand oder irgendetwas direkt manipuliert, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. In dem Moment, wenn das bei, das geht schon bei dem Medium, los bis hin zum Channeling oder sonst was. Wenn es dann heißt, du musst dies oder jenes machen, ist es schon nicht mehr okay. Auf dieser Ebene gibt es eigentlich, nehmen wir es mal, neutrale Information. Was du daraus machst, das bleibt dir überlassen, das ist deine freie Entscheidung.
Das Thema Bewusstsein finde ich sehr spannend. Ist es denn möglich, dass das Bewusstsein sich vom Körper trennt und es nicht den Tod bedeutet?
Das ist das Normale. Also, es kommt jetzt davon, was du. Wie fange ich jetzt da an? Du bist ein feinstoffliches Wesen, das in diesem globalen Bewusstsein steht und auch ein eigenes Bewusstsein hat. Im Feinstofflichen, wir nennen es manchmal auch das Unterbewusste. Na, unterbewusst weißt du viele Dinge. Manchmal kommt es ans Tagesbewusstsein. Du kannst es für dich wahrnehmen. Oder hinterher zu sagen, ja, innerlich eigentlich habe ich ja gewusst, das war jetzt richtig oder das war falsch, diese Entscheidung oder wie auch immer. Das ist das, was das, dieses Teil des Bewusstseins, das wir haben, auch wenn wir eine Körperlichkeit haben, auf das wir zugreifen können, aber was wir negieren, was wir nicht wahrhaben wollen. Ne? Es ist nicht greifbar so ungefähr. Das, was die meisten als Bewusstsein definieren, ist das, was irdisch ist. Das hat aber eigentlich mehr was mit antrainierten Gedankensverhalten oder Gedankensmustern und Konditionierungen zu tun. Na, wir sind uns bewusst dieser Körperlichkeit und im Raum dieser Körperlichkeit denken wir und handeln wir sehr bezogen auf diese Grobstofflichkeit. Das bleibt hier. Das zerfällt quasi mit dem Gehirn. Das spielt für uns im Feindschaftlichen keine Rolle.
Und da wird es strange für mich, mir das vorzustellen. Es ist vermutlich normal, das geht wahrscheinlich vielen so wie mir, dass das schwierig ist, sich vorzustellen, dass alles, was ich jetzt in meinem Eierkopf hier habe, dass das komplett bedeutungslos ist.
Ich frage mal die anders gleich mal noch. Sag mal, bist du sicher, dass du das alles in deinem Kopf hast, dass du das in deinem Gehirn speicherst?
Ich bin mir zumindest sehr sicher, dass viele der nicht wirklich wichtigen Informationen in meinem Gehirn gespeichert sind. Ich weiß nicht, ich kann mir jetzt aber allerdings auch keine Informationen vorstellen oder vor Augen halten, zumindest nicht jetzt spontan, ohne länger darüber nachzudenken, die eventuell nicht so unbedeutend ist und die vielleicht woanders gelagert ist. Das ist eine sehr gute Frage, Roland.
Ich will das noch anders ein bisschen jetzt darstellen. Und zwar, unser Gehirn ist Materie, ne? Großteil Wasser natürlich, 96% oder irgendwas. Jetzt verstirbt der Mensch. Das heißt, diese Materie geht den Weg des Irdischen, heißt das ja auch in der Kirche so schön, und vergeht. Das heißt auch das Gehirn. Okay? Wenn wir in diesen Sitzungen aber in dein voriges Leben gehen, haben wir die ganzen Informationen. Wenn das also alles im Gehirn gespeichert wäre, wäre es wie so eine Festplatte, die auf dem Müll landet und dann irgendwann geschreddert wird und dann kaputt ist. Dann wäre es weg. Es ist aber nicht weg. Bis zu deinen Emotionen, die du in diesen Momenten hast und so weiter. Alles ist gespeichert, alles ist da. Wir können auf alles das zugreifen. Wir können diese Daten sogar verändern, um es dann nur in Sprache zu sagen. Also wir können sogar sagen, wir verändern jetzt in der Vergangenheit gewisse Entscheidungen.
Du hast vorhin von dieser Reinkarnationskette gesprochen.
Schleife,
Schleife.
Reinkarnationsschleife.
Schleife, ja, sorry.
Egal.
Es ist für mich, das ist ein Thema für mich, ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht so wirklich anfreunden mit der Reinkarnation. Ich sage immer, wenn ich nochmal wiederkomme, dann bitte dasselbe nochmal, das sage ich oft. Dasselbe bitte nochmal, aber das ist natürlich vielleicht auch typisch Mensch, denn eigentlich hat es mir hier ganz gut gefallen bisher. War nicht alles schön, aber im Großen und Ganzen, ne, man hat die Dinge, an denen man hängt und kennt. So ist halt der Mensch. Er ist ein Gewohnheitstier, wie man so schön sagt. Es gefällt mir alles ganz gut und ich kenne das und ich möchte nichts anderes. Nein, danke. Aber vermutlich sieht es, wenn es denn wirklich so ist, ganz anders aus. Und wenn es mal so weit ist, ist man dann vermutlich auch ganz anders eingestellt der Sache gegenüber. Oder kann sich gar nicht entscheiden. Wer weiß, das weiß ich alles nicht. Ich frage mich dann oft, wenn es denn so ist mit dieser Reinkarnationsschleife und mit den Dingen, die du jetzt eben gesagt hast, was das Bewusstsein angeht, wofür das alles hier? Wofür ist das hier alles nötig? Warum krabbeln wir hier auf dem Planeten herum? Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Vielleicht betrifft es ja auch nicht nur uns, vielleicht betrifft es ja auch intelligente Lebewesen auf anderen Planeten oder anderen Dimensionen, who knows, wer weiß. Warum das alles hier? Ist es denn wirklich nötig? Wieso sind wir nicht einfach nur Bewusstseine, die, was weiß ich, wo leben und ihr Ding machen? Wofür ist das alles hier nötig? Ist das eine Art Spiel? Ist das eine Simulation? Ist es denn wirklich wichtig, dass wir jetzt hier sind, genau das tun, uns über diese Dinge unterhalten? Ist es denn wirklich so wichtig, wenn viele der Dinge, über die wir hier sprechen oder die wir hier tun auf dem Planeten, nach unserem Ableben gar nicht von Bedeutung sind.
Sind schon von Bedeutung. Und zwar für alles, was für die weiteren Leben, also die, die weiter inkarnieren, dann quasi hinterlassen wird oder beziehungsweise was diese weiteren Inkarnationen vorfinden. Für uns selber ein Feinstofflösung wäre es nicht, wäre Einschränkung natürlich. Ne? Vielleicht will ich auch den Bogen jetzt nochmal zu dieser Geschichte mit diesem Licht oder mit diesen NATO-Erfahrungen auch hier nochmal schlagen. Und zwar, was bedeutet diese Reinkarnationsschleife eigentlich? Was ist das eigentlich? Vielleicht hast du schon mal gehört, dass es heißt, wenn wir inkarnieren, suchen wir uns das Leben selber aus. Wir können diese Dinge Parameter festmachen und dann inkarnieren wir. Sage ich mal, das wäre der normale Weg. Im Normalfall. Wenn ich nicht, nochmal ganz klar, wenn ich nicht in der Inkarnationsschleife bin, und das betrifft 1 bis 2% derjenigen, die geboren werden, der Rest ist in der Reinkarnationsschleife, dann kann ich mir meine Eltern aussuchen, suche mir praktisch Vielleicht kannst du die Geschichte mit den Bahnhöfen noch nachvollziehen, ne, wieso unsere Lebenswege so sind. Dann mache ich die fest. Ich spreche sogar mit anderen Zielen ab, die ich in einer gewissen Phase meines Lebens treffen möchte und so weiter und so fort. Das wäre der normale Ablauf. Was macht die Reinkarnationsschleife? Das heißt, hier gehen wir, nehmen wir es mal in die Obhut der Archonten, die uns ein Leben zuweisen mit Auflagen, die uns in einer, sagen wir, bestimmten Weise Leben nur ermöglichen, wo sie dann die Energien abziehen können, die sie wollen. Und das halt immer wieder. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal auch bei unserem Gespräch gesagt, das ist im Prinzip wie unsere Landwirte auch mit dem Vieh im Stall eigentlich verfahren. Ne? Milchvieh. Das heißt also, man versucht sie in einer Art und Weise zu halten, wo sie möglichst viel Milch geben, aber halt existieren können. Und jetzt sind wir beim Sinn der ganzen Geschichte. Bevor die Archonten da waren, gab es diese Grobstofflichkeit nicht. War für uns gar nicht notwendig. Dann gab es die Grobstofflichkeit, wir waren auch neugierig. Und im Prinzip werden wir seitdem immer mehr hier eingebunden und kommen oder kamen, muss ich jetzt vorsichtig sagen, und kamen aus dieser Inkarnationsschleife nicht raus. Das heißt, wir wurden zum Milchvieh der Archonten und deren, sag mal, Existenz hängt ja davon ab, ob sie genug Energien kriegen. Und das ist Sinn dessen, was wir hier tun. Deswegen gibt es auch diese manchen Erklärungen von wegen Gefängnisplanet oder was weiß ich alles. Vielleicht habt ihr alle schon gehört, so verschiedene Thesen. Das ist so nicht. Wir hatten zwar sowas wie ein Gitternetz außenrum, im weitesten Sinne um die Erde, wo wir nicht einfach raus konnten, über viele Jahre, Jahrtausende vielleicht. Aber schlussendlich auch da, wenn wir gewusst haben, dass wir raus wollen und dass wir raus können, konnten wir das durchdringen. Also mit unserem freien Willen. Aber wenn ich das nicht weiß, kann ich da nicht raus. Also dann bin ich in dieser Schleife drin und das ist das, was passiert war. Dieses Gitternetz hat diese Funktion aufgeben müssen. Also ist nicht mehr aktiv. Also
Interessant.
es fällt uns jetzt ganz leicht, diese Reinkarnationsschleife zu verlassen. Und wer sagt, ich möchte nicht gleich wieder inkarnieren, der bleibt als Teil der Quelle in der Quelle. Ist kein Problem. Und wenn er irgendwann Lust hat, doch wieder irgendwo zu inkarnieren, als was auch immer, dann kann er das dort frei entscheiden.
Interessant, dass du dieses Gitternetz ansprichst. Davon hört man oft. Man hört auch oft davon bei Leuten, die eine DMT-Erfahrung hatten. Die sprechen auch von diesem Gittermuster. Und auch ich habe, der alte Skeptiker, ich habe mal so ein Gittermuster gesehen, als ich meine Augen geschlossen hatte und mit den Kollegen Weko und Sebastian in der Wiese lag und wir ein bisschen uns ausgeruht hatten nach einer Veranstaltung.
Welche Farbe hatte dieses Netz? Wie hast du es wahrgenommen?
Das ist die Frage, ne? Ich glaube, ich habe das in einem vorhergehenden Podcast. Ich glaube, als ich das erste Mal erzählt habe, konnte ich es noch genau benennen. Ich habe es jetzt aber nicht mehr im Kopf. Entweder war es blau oder rot. Das kam von hinten, also als wäre es hinter mir, aber ich habe es schon irgendwie gesehen, obwohl es hinter mir war. Ganz komische Geschichte. Ich habe auch nicht geschlafen. Ich habe einfach nur ein bisschen so. Also, wir lagen eben auf einer Wiese und ich habe die Augen zugehabt, weil die Sonne sehr hell war und haben uns so ein bisschen unterhalten. Und ich war sehr entspannt und habe dann von hinten dieses Gitter, musste anfliegen sehen, das hat sich so gedreht, also es kam drehend, im Kreis drehend, ja, aus meinem Hinterkopf könnte man fast sagen, ist es dann in mein Blickfeld gekommen und ist dann so langsam verschwunden. Und dann habe ich eine merkwürdige Szenerie gesehen, ich würde sagen, wie in so einem Science-Fiction-Film. Und ich sah ein großes Fenster und an diesem Fenster stand irgendeine Figur, kann natürlich alles meine Fantasie gewesen sein, wer weiß. Es stand eine Figur mit einem langen Hals und einem Kopf, der sah aus, als hättest du zwei Suppenteller übereinander gelegt. Und obendrauf waren zwei Augen, ein ganz kleiner Mund und das hat mich ganz skeptisch angeguckt, so auf die Art, macht der jetzt hier? Was will der hier? Was will der von mir? Und ja, es sah eben aus, als guckt das Ding aus einem Fenster und guckt mich eben an. Ich kann gar nicht sagen jetzt, wo ich stand in dieser Szenerie. Vielleicht lag ich auch noch da, ich weiß es nicht. Es war jetzt nicht wie in einem Traum, dass ich jetzt plötzlich irgendwo war und konnte mich da bewegen und umgucken. Mir war bewusst, ich liege in der Wiese. Ich habe diese komische Szenerie gesehen. Und es war jetzt auch nicht so, man darf sich das vielleicht auch gar nicht so bildlich vorstellen, wie ich es jetzt erzähle. Das ist ja alles innerhalb von Sekunden, habe ich das gesehen, könnte man sagen. Es war ganz, ganz komisch eben. Es war kein Traum, es war ganz komisch auf jeden Fall. Und das war auch ganz schnell wieder vorbei. Ich habe dann irgendwann auch die Augen geöffnet, weil ich erschrocken war, weil ich dachte, was war denn das jetzt für ein komisches Hirngespinst, was ich da hatte, ne? Und habe das dann auch ein paar Tage später Mirko und Sebastian erzählt und die haben mir gesagt, ja, Leute, die DMT nehmen zum Beispiel, die sehen auch dieses Gittermuster und irgendwelche komischen Entitäten. Und ich habe es dann auch nicht ganz eine Woche später, lag ich bei mir im Garten und habe nochmal dieses Muster gesehen. Und ja, war jetzt ohne diese Wesen oder so, es war ganz komisch. Es war auf jeden Fall ganz komisch, ja.
Es ist jetzt nicht wirklich dieses Muster oder dieses Gitter, das ich meine. Wir sprechen also aus unserer Sicht von zwei verschiedenen.
Okay. Ja.
Das, was ich
Wie
meine,
gesagt.
ist wirklich außenrum um unsere Erde, feinstofflich gesehen. Ne? Da hat keiner da draußen was geflochten. So, auf der feinstofflichen Ebene, Energiegitter. Vielleicht treffen wir jetzt damit auch eine andere Frage, die ich auch unter dem Videos gelesen, selber gelesen habe. Das war das Thema mit Matrix. Ich weiß nicht mehr genau, wie die war. Aber dieses Thema Matrix scheint ja immer wieder, nicht nur durch den Film, aber auch wird auch immer wieder herangezogen, was das eine Matrix um uns und so weiter und so fort. Dieses Gitter ist nicht sowas wie eine globale Matrix für alle, sondern das ist im Prinzip eigentlich nur ein Hühnergitter um den Hühnerstall, damit die nicht ausbüchsen. Wahres, muss ich dazu sagen. Es ist nicht mehr in dieser Form aktiv, geht nicht mehr.
Ganz kurze Zwischenfrage, bitte, entschuldige bitte. Heißt das, dass seit wann gibt es dieses Gitter? Heißt das, dass die Menschen oder dass wer auch immer vorher wusste, wie man ausbricht? Ich meine, das wissen ja vermutlich viele nicht, wie man ausbricht. Wussten
Also,
Sie
was heißt ausbricht? In dem Moment, wenn du in deiner freien Entscheidung warst, ist das, was ich gesagt habe, konnte dich auch dieses Gitter nicht halten. Wenn du jetzt einfach sagst, ah, ich will einfach raus, ich will gucken, dann hast du gemerkt, ey, hier ist ein Ende, hier komme ich nicht weiter. So kannst du das etwa vorstellen. Also, wenn du nicht in deinem bewussten Sein bist, ist es eine Begrenzung für dich. Wenn du in deinem bewussten Sein bist, also weißt, wer du bist, ist es keine Begrenzung gewesen. Heute ist es für keinen mehr eine Begrenzung. Seit Februar vor 2 Jahren. So, das ist mal das eine. Das andere ist ein ähnliches Gittergeflecht, das ist das, was viele vielleicht eher so als Matrix verstehen können. Das ist das, was du selber um dich herum aufgebaut hast. Das ist im Prinzip etwas, was du gestrickt hast aus deinen Glaubenssätzen, aus deinen Konditionierungen, die du erhalten hast. Und das ist das, was viele oft so als globale, als Matrix bezeichnen. Das ist das eigene Geflecht. Und das kann jeder auflösen, indem man, wenn er seine Glaubenssätze und seine Konditionierungen kennt und sie auflösen kann. Das ist auch eine Begrenzung, dass du eben nicht weiterkommst. Aber das ist sehr individuell, ne? Also der Glaubenssatz, der bei dir zu dieser Begrenzung führt, muss nicht der gleiche sein wie beim Robert oder beim Karl oder wie auch immer. Ne? Das ist alles sehr individuell. Und das ist eine Form von Matrix, in der wir gefangen sind, aber weil wir uns selber drin gefangen haben. Das Einzige, was uns drin hält, ist unser Verstand.
Ja.
Weil der Verstand ist ja nichts anderes wie ein Sammelsurium von Konditionierungen, von Vorgaben, die wir bekommen haben, die wir angenommen haben und von Glaubenssätzen.
Der nach unserem Ermessen hier eigentlich nichts Negatives ist. Wenn man sagt, ich habe Verstand, bedeutet das eigentlich etwas Positives.
Wenn du rein im Ratio stehst, für dich ja. Also rein grobstofflich im Ratio sind, ja. Aber es ist auch eine dementsprechende Begrenzung. Weil der Verstand ist das, was in unserem Denken, also das Denken hat nicht allein was Verstand zu tun. Es hat viel sagen, ja, wir denken ja mit dem Verstand. Das ist ein Irrglaube. Du kannst komplett ohne Verstand einfach auch denken. Der Verstand hat im Prinzip die Aufgabe der Bewertung. Na, sagen wir ursprünglich mal Wertung von gefährlich oder nicht gefährlich. Na, geht halt heute wesentlich weiter. Und das ist auch das, was uns durchaus auch durch Manipulation des Wissens oder der Informationen, die wir bekommen, unsere eigenen Grenzen setzt. Das geht schon in eine Ziehung los, selbst dort, wo es nicht böse gemeint ist. Na, und der Verstand ist immer dann aktiv, wenn ich bewertend anfange. Also wenn ich anfange, etwas zu bewerten oder sogar zu beurteilen oder verurteilen. Na, weil dann lege ich irgendwelche Messlatten an. Na, du kannst oftmals so eine Sache durchdenken, ganz, sagen wir, neutral durchdenken und irgendwann sagst du, hey, das ist eigentlich super. Und dann kommt der Verstand und sagt, hey, was meinst du, was die Leute sagen? Die Nachbarn oder deine Frau oder wer auch immer. Dann greift der Verstand rein, der eine bestimmte Rolle übernimmt hier, um das Gefüge zusammenzuhalten. Und wenn man jetzt den Verstand nimmt als, was viele so sagen, so als das Wichtige zum Leben, du könntest mit deinem Verstand, den du heute hast, vor 2000 Jahren nicht existieren. Und jemand, der vor 2000 Jahren den Verstand hatte, der damals notwendig war, könnte heute nicht existieren. Das heißt, es ist etwas, was dem Zeitgeist, dem Gesellschaftlichen, diesen Dingen entspricht. Also den Normen und Fakten, die einem gegeben werden.
Interessanter Gedanke, dass jemand, der vor 2000 Jahren lebte, mit meinem Verstand nicht existieren könnte und andersrum. Aber es macht Sinn, natürlich. Es sind natürlich heutzutage auch ganz andere Dinge, selbstverständlich,
Es sind andere Maßeinheiten, andere Bewertungskriterien, anderes Selbstverständnis, könnte man fast sagen, in dem gesellschaftlichen Sinne. Na, und das sind die Dinge, mit denen wir werten, bewerten oder sogar urteilen, verurteilen.
Aber du sagst vorhin, dass dieses Gitternetz, das um uns herum aufgebaut ist,
Das wir aufgebaut haben, das Individuelle.
das Individuelle, es ist eine Art Matrix, glaube ich, hast du es benannt. Es ist nicht die Matrix, von der die Menschen reden, ja?
Sie verstehen es noch nicht. Ganz böse. Sie glauben immer, es ist eine globale. Nein, es ist eine individuelle. Weil über dieses Verständnis, diese Dinge, die dir gegeben worden sind, baust du dein Leben auf. Deinen Sinn, über diese Dinge nachzudenken. Wie du Dinge verurteilst, wenn du das hörst, was dir nicht gefällt. Beurteilst für Dinge, mit denen du nicht umgehen kannst oder möchtest. Und so weiter und so fort.
Gibt es diese globale Matrix?
Nein. Haben wir nie was gefunden dazu, obwohl wir noch gesucht hatten.
Du redest von von euren Sitzungen, ja?
Ja, klar.
Ich bin immer wieder erstaunt, das muss man ja jetzt an der Stelle nochmal erwähnen, für die Leute, die hier vielleicht neu zuhören, das erste Gespräch nicht gehört hatten. Guckt mal in die Videobeschreibung, Leute, da habe ich das verlinkt. 3,5 Stunden. Mindfuck, würde man sagen. Mir hat der Kopf geraucht danach, auf jeden Fall. Ich lag im Bett. Ich konnte gar nicht schlafen, weil ich über viele Dinge wirklich nachdenken musste. Und mit vielen Dingen konnte ich auch nichts anfangen. Das ist aber
Normal.
so, das ist nun mal so. Aber manche Sachen haben mich zum Nachdenken gebracht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, eingangs, mein Kollege und guter Freund Brandon Thomas hat in seinem Podcast Expanding Reality eben auch über diese Dinge gesprochen. Er sprach über die Demiurgen und ich habe es erst nicht verstanden, weil die das so komisch betonen. Und dann hab ich gemerkt, Mensch, die sprechen über die Demiurgen, die du auch angesprochen hast. Obwohl ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob wir in unserem Gespräch die Demiurgen angesprochen hatten. Hatten wir nicht, ne? Vielleicht können wir da
Ich
heute
habe
ein bisschen drauf eingehen.
Okay. Also ich habe den Demiurg nicht benannt. Die Frage ist jetzt, Demiurg, was heißt Demiurg? Was bedeutet das eigentlich? Ne? Man könnte eigentlich sagen, übersetzt heißt das Weltenerschaffer. Was aber nicht ist, muss man dazu sagen. So, und jetzt, wenn ich sage er, wir sprechen hauptsächlich mit einem Demiurgen, das ist der oberste Archont in unserer Galaxie. Genau gesagt, der hat vier Galaxien unter sich. Das heißt, es gibt natürlich mehrere Demiurgen. Ne? Also nicht nur diesen einen. Der ist halt bei uns so derjenige, mit dem wir zu tun haben. Und wir haben den in den Sitzungen sehr oft da. Weil er, sagen wir, für die andere Seite oftmals die letzte Entscheidungsinstanz ist. Und die brauchen wir, um Dinge zu bearbeiten. Also es hilft uns nichts, wenn wir mit dem Schmied diskutieren, also nicht mit dem Schmiedel diskutieren, sondern wir brauchen den Schmied. Ja, das ist oft so. Und deswegen ist der, wenn der bei einem einzelnen Menschen, mit dem wir gerade eben Sitzung machen, die Entscheidungen trifft für den, was mit dem passieren soll oder wie der in seinem Stall geführt werden soll, dann holen wir uns den auch her. Wir waren auch schon bei ihm und auch vielleicht auch mal was Interessantes zum Thema Demiurg und der Channelings und so weiter und so fort. Der Demiurg sitzt auf Sirius. Dort hat er quasi sein, wir würden sagen, Palast. So. Wir mussten dort schon mal hin, um jemanden dort herauszulösen. Zweimal waren wir dort nochmal geguckt. Wir würden nicht hingehen, weil es seine Sphäre ist. Da hat er eigentlich relativ viel Macht, wenn wir nicht jemanden haben, in dessen Sphäre wir hingehen. Ein bisschen zum Verständnis vielleicht. Also, ja, der sitzt auf Sirius und so viel zu dem Thema, die Sirianer oder Pleiadianer und was weiß ich alles, die würden uns alle helfen, die sind halt positiv für uns.
Das hört sich für viele jetzt bestimmt ein kleines bisschen verrückt an. Und wenn ich ehrlich bin, für mich auch. Aber erklär uns doch noch mal ein bisschen genauer den Vorgang des, weil du sagst, wir mussten schon dorthin gehen. Erklär uns das mal genauer, wie du das meinst.
Wir haben auf der feinstofflichen Ebene ja nicht nur die Möglichkeit, im Irdischen ohne Raum- und Zeitbegrenzung uns zu bewegen, sondern überall hin. Wir sind auch schon auf Planeten gewesen, die es nicht mehr gibt. Wir sind auf Planeten gewesen, die wir nie kennenlernen werden, wahrscheinlich so, also über unser Schulwissen oder auch über die Wissenschaft insgesamt. Und wenn wir einen Weg dorthin gehen müssen, um etwas zu lösen, dann tun wir das. Also wir wollen jetzt nicht jetzt irgendwie Astralreisen, wie manche sagen, so irgendwo einfach nur querbeet durch und schauen, was wir finden, sondern wir gehen natürlich immer nur diese Wege, die notwendig sind, um für den Einzelnen, für den wir die Sitzung machen, Dinge eben aufzuheben.
Ist es denn so, wenn du sagst, wir gehen dorthin? Es ist ja im Prinzip so, du machst diese Sitzungen, du leitest diese Sitzungen zusammen mit dem Klienten. Manchmal hast du noch einen Telepathen dabei, hast du mir das letzte Mal erzählt. Das ist ganz spannend. Das heißt aber für dich, dass du ja gar nicht aktiv an dieser Reise teilnehmen kannst, dass du sozusagen der Reiseleiter bist, der aber gar nicht aktiv sehen oder empfinden kann, was da gerade passiert, wenn du sagst, wir
Ja
gehen
und
da hin
nein.
und gucken uns das an.
Ja und nein. Also zum einen bin ich zu stark, wiederum, da kommt das der Ratio wieder, zu stark im Ratio, weil ich bin der Guard und der Guide. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich führe Menschen dorthin, die diese Situation ja nicht kennen. Und ich muss auch reagieren, wenn irgendetwas schieflaufen würde. Das heißt, ich kann jederzeit, das habe ich auch in Sitzen schon gemacht, auch hingehen, um ihn zu unterstützen. Kein Problem. Schwingung hochziehen oder sonst irgendetwas, kein Problem. Ich sehe auch viel vor mir, aber ich bin nicht quasi darauf fokussiert.
Wenn du sagst, du siehst viel vor dir, ist es so
Ich sehe es einfach. Ich weiß es oftmals auch.
eine Art Projektion von dem, was der Klient sieht? Ist es, kommt es, schwappt das irgendwie auf dich über oder wie empfindest du das dann?
Nein, nein, ich sehe es aus einem anderen Blickwinkel.
Aber du musst dich ja irgendwie reinfühlen können oder irgendwie Und das.
Ja, ich führe ihn ja. Das heißt also, ich sehe diesen Weg, ich sehe die Situation. Mal einfaches Beispiel, weil du von den, weil wir den die Mürgen ja schon benannt haben. Wenn wir mit der Honten zu tun haben, ist die Hierarchie, die die haben, sehr, sehr bedeutend für uns. Also es hilft nichts, wenn du beim kleinen Hilfsdienstleistenden versuchst, irgendetwas zu verändern. Na? Also musst hierarchisch zu dem Entscheider gehen, sozusagen. Ich kann oftmals innerlich sofort sagen, der trifft die Entscheidung nicht. Ich weiß es einfach. Klar, zum einen gibt es tatsächlich auch die Art und Weise, wie sie sich darstellen. Das ist für uns optische Darstellung. Das heißt, deswegen frage ich, wie sieht der aus? Ne? Wenn er, was ich, als Dämon zum Beispiel dargestellt wird, dann frage ich nach gewissen Dingen, was hat er? Ne? Flügelhörner, wie sehen die Augen aus und so weiter und so fort, dann kenne ich deren Hierarchien. Das ist natürlich ein Erfahrungsschatz. Ne? Um zu wissen, einfach sprechen wir jetzt mit jemandem, der wirklich die Entscheidung haben kann, oder wollen die uns praktisch nur auf der unteren Ebene klein halten, damit wir nichts wirklich ändern können. Ne? So. Und jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt weiß ich nicht mehr, was du die Frage
Alles
zu.
gut. Nochmal ganz kurz zum Thema.
Ich wollte irgendwas beantworten. Das war jetzt nur eine Erklärung dazu.
Ich komme jetzt auch nicht drauf gerade.
Ich weiß es nicht mehr.
Es fällt uns wieder ein.
Ja.
Kurz zum Thema, nennen wir es Thema Beweise. Ich habe es gerade gesagt, für einige Leute und für mich auch klingt manches, was du erzählst, halt eben ein bisschen verrückt. Wir können es ja nicht selbst erleben. Wir haben es noch nicht selbst erlebt, ganz klar. Aber für dich, also du selbst bist von diesen Dingen, du bist überzeugt davon, dass es eben richtig ist. Und das
Weiß es ja.
rührt auch daher, dass du es teilweise selbst miterleben kannst, wie du sagst. Und auch daher, dass es eben ja vielfach so wiedergegeben wurde von Klienten, vermutlich auch.
Also nicht nur das, sind ja mehrere hundert Sitzungen mittlerweile, aber es gibt ja auch Leute, auch international gesehen, die ähnliche Sitzungen machen. Die gehen zwar jetzt manchmal zwar auf Bereinigungen aus, haben vielleicht aber, ich will jetzt nichts Abwertendes sagen oder sowas, aber haben vielleicht den Ansatzpunkt nicht, den wir gefunden haben, der dann schlussendlich eine Lösung bringt. Ne? Die bringen temporäre Lösungen oftmals. Aber wenn du diese Sitzungen in allen möglichen Sprachen gibt es, die anguckst, die gibt es in allen möglichen Sprachen, allen möglichen Kulturkreisen, allen möglichen Kontinenten, allen möglichen religiösen Hintergründen. Es kommen immer die gleichen Geschichten. Das war für mich auch am Anfang so faszinierend, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht sind wir durch unsere westliche Einstellung gewissen Dingen auch geprägt, Erwartungshaltung, ne? Und nein, es ist genau das Gleiche. Das Thema Demiurg, Hierarchien, die Wesenheiten, auch wie sie beschrieben werden, die Abfolgen und von Implantate bis sonstige Dinge, die Reinkarnationsschleife und so weiter und so fort. Für die übrigens der Infinity Loop für mich steht, ne, Reinkarnationsschleife, aber nur nebenbei gesagt.
Du hast vorhin gesagt, der Demiurg hat vier Galaxien unter sich.
Ja.
Erklär mir das ein bisschen genauer.
Das ist praktisch der, wir würden sagen, der oberste Hond. Und die sind fast, könnte man sagen, militärisch organisiert. Das heißt, das ist alles sehr hierarchisch. Daher kommen übrigens auch Hierarchien. Licht und Liebe ist immer nur auf Augenhöhe. Da braucht es keine Hierarchien. Also wenn mir irgendeiner erzählt, ist der aufgestiegene Meister, dann lächle ich schon. Na, weil es ist Unfug. Im Licht und Liebe braucht es das nicht. Da begegnet man sich nicht mit. Ich bin der Wissende, du bist der Dumme, weil wir wissen eigentlich, dass jeder auf dieses alle Wissen, auf das Wissen von allen zugreifen kann. Ne? Aber das ist nur nebenbei gesagt. Das Hierarchien ist achontisch. Und diese Achonten-Geschichten, ja, die sind halt so durchstrukturiert. Und er ist halt einer, der das Sagen hat und auch die Energien bekommt aus diesen vier Galaxien.
Erklär mir mehr zu dem Wesen dieser Archonten. Was genau ist ihre Agenda?
Ja, manche sagen, die sind böse und so weiter. Das kann ich so nicht stehen lassen. Sie haben eine andere Auffassung von von Leben, sie sind parasitär. Also es kommt wieder der Punkt, es ist ähnlich, wie wir mit dem Vieh im Stall, mit unserem Nutzvieh umgehen. Die machen nichts anderes. Deswegen habe ich mich am Anfang schon immer darüber gewehrt, die als böse darzustellen, weil dann sind wir genauso böse. Wir sind deswegen nicht gut, nur weil wir das mit Tieren machen. Ja? Also es ist im Prinzip genau das Gleiche. Sie versuchen halt zu existieren, indem sie praktisch von anderen, das sind halt wir in dem Moment, etwas bekommen, was sie brauchen. Das sind niedrig schwingende Energien. Und den Rahmen schaffen die halt dafür.
Die Frage ist, sind sie doch ein bisschen wie wir und nehmen sich mehr, als sie brauchen? Du hast das Beispiel genannt und da kann ich nicht anders, als das zu sagen. Denn das ist was, was mich auch sehr stört an uns Menschen. Es werden ja jedes Jahr auch viele, viele 100 Tonnen Fleisch weggeworfen. Es werden also Tiere leider ganz umsonst in ja, falscher Haltung gehalten und gequält und kommen zu Tode und wir werfen sie dann einfach weg, nachdem sie geschlachtet sind, weil niemand sie essen mag. Also wir halten und schlachten viel mehr, als wir essen können. Ja, viel, viel mehr. Wirklich, der Mensch ist, das ist schlimm, ne? Also ich bin jetzt auch nicht vegan. Ich esse allerdings aktuell nur Fisch. Macht es nicht besser, ne? Bei den Fischen sieht es auch nicht anders aus. Aber ja, es ist eben so, dass viel mehr geschlachtet und gehalten wird, als benötigt wird. Ist es denn, ja, vielleicht ist es bei den Archonten genauso. Ist es dann trotzdem irgendwie, oder agieren sie nicht so dumm wie wir Menschen?
Also sie sind nicht dumm, aber natürlich, sie wollen sich ausweiten, sie brauchen diese Energie aus ihrer Sicht, um Macht zu haben. Ich muss mir jetzt aber mal das Licht anmachen, ich werde schon ganz gelb hier.
Genau.
Entschuldigung, dass ich das nicht vorher. Ich habe noch drüber nachgedacht, aber ich habe es leider übersehen.
Alles gut. Ich habe ja vorhin auch
Okay.
vergessen, mein Telefon auszuschalten. Es hat geklingelt.
Ja, okay. Ja, also sie. Man sieht es ja auch bei der Inkarnationsschleife, wie viele Menschen auf dieser Erde jetzt momentan leben, ne? Also inkarniert sind. Ja, sie versuchen halt sehr viel Energie zu bekommen, das muss man dazu sagen. Das Ganze hat natürlich auch noch einen zweiten Effekt. Diese Manifestationskraft, die der Einzelne hat, ne? Diese Schöpferkraft, ist ja nichts anderes wie die Schöpferkraft. Die haben die Archonten nicht. Null, gar nicht. Sie sind uns eigentlich von der Wesenheit, dem Feinstofflichen, komplett unterlegen. Deswegen sollten wir auch klein sein, uns klein fühlen, ohnmächtig, uns an unsere Fähigkeit nicht erinnern und so weiter und so fort. Aber was sie tun ist, diese Schöpferkraft, diese Manifestationskraft zu nutzen. Und deswegen haben es jetzt natürlich auch so viele Menschen hier, um durch Manipulation sozusagen, durch dieses Beeinflussen, die Schöpferkraft der Menschen so zu lenken, wie sie es gerne hätten. Man könnte es auch Massenpsychologie nennen. Du kennst ja diesen Ausspruch, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt also, deine Schöpfkraft, deine Schöpferenergie folgt deiner Aufmerksamkeit. Dabei selektierst du nicht, ist das jetzt positiv, will ich das oder nicht, sondern du wirst genauso etwas mit dieser Energie bedienen, vor dem du Angst hast. Machst es eigentlich dann erst möglich? Ermöglicht es oder gibst ihm erst die Kraft dazu? Das ist übrigens auch ein Teil, den ich in der irgendwo bei den Videos, bei den beiden, die du von unserem Gespräch veröffentlicht hast, einmal das Live und einmal dann das Audio nur, die ich drunter gelesen habe, dass man unseren Filmen vieles vorab zeigt und so, ne, Matrix oder auch anderes. Es gibt ja so viele Dinge, die vorher genau gezeigt haben. Ne. Es geht hier nicht darum, dass man uns warnt, wie es in diesem Kommentar drin steht. Man warnt uns nicht davor. Ganz im Gegenteil. Man will, dass wir die Ängste davor haben, um mit dieser Angst, dass wir uns damit beschäftigen, mit diesem Thema, dem dann die Energie geben, damit es auch realisiert werden kann. Das Vernünftigste wäre, sich mit diesen Themen gar nicht auseinanderzusetzen, dem gar keine Energien zu geben. Also klar ist es wichtig, diese Dinge wahrzunehmen. Was sagen sie, was tun sie, aber nehmen wir es mal emotionslos damit umzugehen. Nur als Information zu werten und nicht Energien reinzugeben. Wenn ich diesen Dingen meine Energie gebe, gebe ich der meine Schöpferkraft, damit es geschehen kann. Egal, was es ist. Deswegen werden viele Dinge im Vorfeld so auch über Presse so aufgebauscht, damit da viel Energien hinfließen. Das ist Sinn und Zweck der Runden und deren Tun, warum sie auch so viele Menschen momentan hier haben. Diese Schöpferenergie, die sie selber nicht haben, zu nutzen, um, sagen wir, das Ruder vielleicht nochmal für sich rumzureißen.
Dass sie die Oberhand gewinnen,
Behalten.
behalten.
Sie sind dabei, sie zu verlieren. Weil wir es verstehen, weil wir immer mehr sehen, weil wir es wahrnehmen, weil wir es nicht mehr wollen.
Was passiert an dem Tag, an dem wir gewinnen?
Es gibt kein Gewinnen oder Verlieren. Das ist vielleicht ist kein Krieg in dem Sinne, sondern es ist ein Befreien in Form von Entscheidung. Das heißt, der Endeffekt wäre, sie müssen gehen, weil sie nicht mehr die Energie bekommen, die sie brauchen zum Existieren.
Ja, doch eine Art Tauziehen.
Ja, klar, selbstverständlich. Das heißt, wir sagen halt einfach, wir brauchen dich als Landwirt nicht mehr, der über uns herrscht oder uns hält, wie er es gerne hätte, sondern wir haben unser freies Leben, so wie es früher war.
Wann ist früher?
Ganz viel früher. Menschheitsgeschichte ist aus unserer Sicht, in dem, was wir gesehen haben, das ist viel, viel älter.
Genau, ich wollte gerade fragen, also sind früher, dass wir noch aus unseren Geschichtsbüchern kennen oder früher? Das bringt mich zu einer weiteren Frage, dass die gestellt wurde. Dein Beispiel mit dem Neandertaler, der, ich glaube, es war Neandertaler, ja, der vom Pfeil getroffen wurde. Er saß in der Nähe eines Gebüschs, hast du, glaube ich, erzählt, und er wurde von
Ja,
einem Pfeil getötet.
er hat sich versteckt hinter dem Gebüsch oder im Gebüsch oder hinter dem Gebüsch.
Das war das Ergebnis einer Sitzung. Da wurde das eben in dieser Sitzung kam das eben heraus. Jemand hat einen, ja, Neandertaler gesehen, einen frühen Menschen, der sich in einem,
Nein.
nein?
Nein, Vorsicht. Ich habe ganz gezielt nach dem Neandertaler gefragt, weil ich wissen wollte, was ist das für ein Geschöpf gewesen? Na, also die Nachforschungssitzung, das war eine Nachforschung, also keine persönliche Sitzung, sondern die Nachforschung war danach, ist es quasi ein Vorfahre von uns. Darwin und Co. Na, also, oder nicht? Was ist das eigentlich, der Neandertaler? Hintergrund ist für mich, dass ich natürlich wie jeder andere auch, diese Schädel und auch die Zeichnung, die man daraus gemacht hat, diesen menschlichen Kopf, diesen grobschlächtigen Kopf, dass ich den mal so gesehen habe. Und dann habe ich irgendwann mal einen Schädel gesehen, der gezeichnet worden ist, wie jemand einen Reptil gesehen hat. Ich weiß, für dich schlimmes Thema oder komisches Thema. So, und da kam mir die Idee, wenn du jetzt die Schädel an sich nimmst, ist die Schädelform sehr ähnlich. Ja, und da wollte ich eben nachgucken, was ist das eigentlich für ein Wesen gewesen, dieser Neandertaler. Und für uns hat sich dann herausgestellt, dass also diese Neandertaler eine, nennen wir es mal, eigene Spezies parallel zum Homo sapiens war. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, der ist ja im Neandertal gefunden worden. Der hat sich ja früher nicht Neandertaler genannt, sondern das ist ja nach der Fundstätte des ersten in dieser Form, die wir hatten, so benannt worden. Und da haben wir gesagt, okay, wie ist der zu Tode gekommen eigentlich? Was ist da eigentlich passiert? Und da haben wir das gesehen dann erst.
Dass er, wie gesagt, vom Pfeil getroffen wurde und dadurch ums Leben kam.
Genau. Weil er die Situation des Jagens von Homo sapiens beobachtet hat.
Die Frage kam auf, gibt es noch mehr solcher Beispiele, die weit zurückliegen und gibt es Hinweise auf die viel diskutierten Und ich würde sagen, eventuellen Zivilisationen, die lange vor uns lebten. Wir haben es ja gerade schon mal angerissen, ganz kurz.
Klar, selbstverständlich.
Kannst du uns ein paar Beispiele geben? Oder einen konkret?
Nein, weil wir haben uns jetzt diese Dinge nicht so konkret angeguckt, weil es für uns jetzt nicht so von Belang war. Aber wir haben unterschiedliche Zeiten auf dieser Erdkugel durch, sodass es immer wieder Zivilisationen gab, die auch etwas hinterlassen haben. Ich kann da auch eins sagen, was ja kein Geheimnis ist, das hast du mit anderen kompetenten Gesprächspartnern zum Thema zum Beispiel Pyramiden ja schon gehabt, mit Sicherheit, dass die wesentlich älter sind, dass die wahrscheinlich nicht von den Ägyptern erbaut worden sind und so weiter und so fort. Das ist ja alles, das liegt ja klar auf der Hand. Es gibt ja so viele Dinge, wo du immer wieder drüber stolperst und sagst, okay. Aber nein, wir haben also hier nicht detailliert geforscht, weil aus meiner Sicht bringt uns das so jetzt nicht weiter. Das war für mich jetzt kein Thema. Wir haben grundsätzlich mal gesehen oder uns angeguckt, dass wir quasi aus dem Feinstofflichen kamen, dass sich das alles materialisiert hat durch die Schwingung, dass wir verschiedene Dinge durchgemacht haben, auch mit Änderungen der Monde, da haben wir ja drüber gesprochen und Saturn reinkam und so verschiedene Sachen. Aber wir haben uns jetzt nicht jetzt exakte Dinge angeguckt. Wir haben uns angeguckt, zum Beispiel das Thema mit Nephilim, wir haben angeguckt, mit Anunnakis, wir haben angeguckt, dass es die großen Menschen gab, also auch die Mischwesen, diese Zentauris und so weiter und so fort. Ja, das haben wir uns angeguckt, aber dabei war es auch für uns okay, weil das ändert für uns nichts. Na, also das kann man irgendwann mal, wenn wir grundsätzlich für uns verstanden haben, wer wir sind, im globalen Bewusstsein alles abfragen, jeder für sich. Das ist jetzt nicht das etwas, was uns dazu bringt, zu verstehen, wer wir sind. Deswegen haben wir diese Themen noch außen vor gelassen.
Es sind genau die Themen, die für mich wahnsinnig spannend wären. Ja. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst und was da eure Intention ist dahinter. Das verstehe ich natürlich sehr gut. Kamen denn in irgendwelchen Sitzungen vielleicht mal diese Langschädel ins Gespräch? Kam das mal auf, das Thema?
Das Thema kam zu Ägypten natürlich mal auf mit diesen Langschädeln, dass die eben andere Schädelformen haben, andere Wesenheiten sind. Und aber im Detail nicht. Ich habe irgendwann übrigens vorgehabt, das habe ich dann irgendwann mal auf beiseite gelegt, mir diesen Tutanchamun, den es ja als Mumie gibt, mit diesem Langschädel, dass man das uns mal einfach mal angucken. Ne? Aber man. Eins ist klar, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das eine ganz andere Schädelform ist, als die Geschichte. Man sagt, da sind die Kinder praktisch aus ästhetischen Gründen sozusagen mit dem Kopf irgendwo so deformiert worden, dass das so ist. Das stimmt ja nicht. Das ist die Aufteilung des ganzen Schädels, ich weiß nicht, wie sich die Nähte nennen, wo die Platten zusammenwachsen, die sind ganz anders. Also das ist eine andere Spezies, definitiv.
Das ist sehr interessant.
Aber das ist wissenschaftlich sogar schon nachgewiesen. Das kannst du dir, Jungs, wenn du die Bilder von diesen Schädeln anguckst, die es auch gibt, das ist auf einen Blick, nimmst einen menschlichen Schädel und schaust an, im Prinzip, wie der aufgeteilt ist. Ne? Und du weißt, Fontanelle, das Kind hat dann eine offene Fontanelle, noch das kleine Kind, deswegen muss dort den Schädel von einem Baby aufpassen. Ne? Und das wächst dann später zusammen. Und das gibt es dort nicht, zum Beispiel, diese Fontanelle. Das ist anders, von der ganzen Struktur her anders.
Es gibt welche, die sind nach hinten verlängert, es gibt welche, die sind in die Breite, die werden
Ja,
breiter.
klar.
Das ist höchst interessant, ja. Sehr
Weil die
interessant.
auch dann Dimensionen, die wir uns gar nicht vorstellen können von der Größe her und so. Also ja, wir haben immer wieder Berührungen zu unterschiedlichen Wesen gehabt. Ja, in den Sitzungen, wenn wir dann irgendwo in ein altes Leben also hinkommen, wo es dann mit dem Pharao oder was weiß ich irgendwas zu tun hat, dann sehen wir das, dann nehmen wir das auch wahr. Wir wissen auch, dass das dann kein menschliches Wesen ist und so diese Dinge alles sagen. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, da müssen wir jetzt genau gucken. Innerhalb der Sitzung ist es für mich immer das Wichtige, dass wir das erreichen, was das Individuum, der Proband, der bei mir ist, was der als Zielsetzung für sich hat. Na, ich werde zwar immer mal ein paar Fragen stellen, die für uns so ein bisschen was beleuchten. Na, manchmal haben wir danach auch gesagt, na, da gucken wir jetzt mal genauer hin. Na, das ist jetzt vielleicht auch für uns als Wesen interessant. Ne? Aber die meisten Dinge, wo wir so Berührungen hatten, die haben wir zur Kenntnis genommen und gesagt, okay, ja, okay, das war halt so und
Nochmal zu den Sitzungen. Das Thema, das dich jetzt vielleicht interessiert, das du ansprichst aus deiner Intention heraus, dabei ist es völlig egal, wer da gerade vor dir liegt. Das ist im Prinzip, das könnte
wie
ich
meinst du
sagen.
das?
Es ist jetzt nicht wichtig, wen du da als Klienten hast, wenn du jetzt für dich eine spezielle Sache dir angucken willst, oder? Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt mal in Richtung Pyramiden gucken, dann musst du nicht einen speziellen Probanden aussuchen dafür,
Moment,
sondern.
Moment, Moment. Probanden meine ich diejenigen, die speziell für sich etwas verändern wollen. Du hast von Klienten dazu gesagt. Na, so, das andere sind die Telepathen. So. Ich schaue mir diese Dinge, die wir im Feinstofflichen angucken, prinzipiell nur wir nennen es Bereinigten an, weil wir dann davon ausgehen können, dass sie am wenigsten beeinflussbar sind in ihrer Wahrnehmung.
Erklär mir bereinigt.
Indem die Fremdenergien, die Interferenzen, die es durch diese Verbindungen gibt, die da waren, durch die Rechte, die die auch unten an denjenigen hatten, indem die aufgelöst sind. Derjenige praktisch in sein als frei lebende Entität, im Feinstofflichen zumindest, existiert.
Kannst du dir nur so sicher sein, dass du den Informationen vertrauen kannst, oder funktioniert es nur so?
Das Vertrauen. Also es funktioniert doch anders. Ich merke dann auch oft, wenn wir Fakes unterliegen. Manchmal macht man das, ich habe so einen Fall zum Beispiel gehabt, bei jemand, der mit Engeln heilt oder geheilt hat, Kraft der Engel. Und ich weiß, was das bedeutet. Viele glauben ja da noch dran. Und da habe ich halt demjenigen gesagt, du pass auf, wenn du möchtest, kannst du in so einer Sitzung dir einfach mal angucken, wie dein Engel aussieht, mit dem du Kontakt hast. Weil wir stellen uns Engel immer so vor, wie die Kirche uns erzählt hat. Na, also dieses verklärte Bild eines Engels. Ich sag, wenn du willst, wie die auf der feinstofflichen Ebene wirklich selber wirklich aussehen, kannst du dir die angucken. Und in dem Fall habe ich tatsächlich auch gemacht, oder in ähnlichen Fällen, dass ich mit Unbereinigten sozusagen diese Sitzung gemacht habe, allerdings mit der klaren Vorgabe, dass der das wirklich möchte. Also freier Wille wieder, ne? Er will wirklich wissen, wie sieht sein Engel aus. Ja, und wie er dann den Achunten vor sich stehen gehabt hat und die Engelsgestalt langsam verblasste, habe ich gewusst, mit wem er da zu tun hat. Na, da war dann die Bereinigung dann und diese Dinge aufzulösen, beziehungsweise ungeschehen zu machen, war nicht dann die logische Konsequenz. Das haben wir dann aber in einer anderen Sitzung gemacht. Aber theoretisch ist das möglich. Ne? Aber für mich ist es halt so, dass ich sehr aufpassen muss und im Prinzip eigentlich dauernd durch Falschinformationen versucht werde, vom richtigen Weg abgelenkt zu werden. Also da gibt es dauernd irgendwelche Dinge, die da eine Rolle spielen. Na? Und schlimmstenfalls kann der eine dann auch mal im Moment gar nichts mehr sehen, kriegt nichts mehr. Ja, und dann hat er wie so ein Visier, das sie zumachen vor allem und dann nimmt nichts mehr wahr. Und das passiert nämlich nicht, wenn jemand bereinigt ist, also wenn der Zugriff nicht mehr gegeben ist. Na? Wenn die keinen Zugriff mehr haben und der in seiner freien Entscheidung sich im freien Raum sozusagen bewegen kann, dann haben wir die Möglichkeit, uns alles anzugucken. Und selbst da, wenn es jetzt Dinge sind, über die wir so, sagen wir, groß öffentlich sprechen und ich das als meine Wahrheit definiere, schauen wir uns das mit mehreren unterschiedlichen an, die voneinander nichts wissen. Ja, deswegen sind auch viele Sitzungen nicht veröffentlicht, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich sage, okay, ich will jetzt mit drei Leuten mir das angucken, nacheinander. Manchmal gucke ich mir auch zusammen an. Na, da könnte man nur sagen, okay, was der Erste sagt, beeinflusst vielleicht den Zweiten. Theoretisch ja, aber die Telepathen, also die das machen wollen, was jeder machen könnte übrigens, also das sind keine besonderen Fähigkeiten, kann jeder, der bereinigt ist, die kriegen schon die Vorgabe, dass sie das, was sie sehen, wahrnehmen und mir mitteilen dann. Nicht sich darauf verlassen, was ein anderer sagt, sondern immer das prüfen, wie nehme ich das wahr.
Ich finde das alles extrem spannend. Mir fällt dabei ein Kommentar ein, der stand unter unserem Video, unter unserem Livestream. Da hat jemand geschrieben, wenn das keine Esoterik ist, was dann? Ich kann natürlich den Leuten das nicht verdenken, wenn die das schreiben, wenn die das denken. Und mir ging es und geht es ja auch manchmal auch noch genauso, wenn wir uns unterhalten, auch wenn wir uns privat unterhalten über diese sehr spannenden Dinge, dass so ein bisschen das Wort Esoterik mir im Kopf herumspukt. Dagegen
Also
wehrst du dich aber ein bisschen, ja, gegen den Begriff.
gegen den Begriff eigentlich nicht, sondern gegen das, was mit diesem Begriff gemacht wird, genauso wie Spiritualität. Esoterik ist als Begriff aus dem Griechischen und bedeutet dem Innenbereich zugehörig oder von innen her. Na? Ja, das tun wir, selbstverständlich. Na? Unserem Innenbereich. Das heißt, wir gehen nicht nach außen, sondern gehen nach innen. Was nämlich dagegen wäre, sind die Lehren und das falsche Wissen und die Technik und was alles, was in diesem Bereich unter dem Begriff Esoterik verbreitet wird. Damit will ich gar nichts zu tun, weil die sind genau das Gegenteil. Das Gleiche gilt für mich mit dem Begriff Spiritualität. Deswegen sage ich, das hat nichts mit Esoterik zu tun oder mit Spiritualität. Warum? Weil die Menschen, die diese Schubladen sozusagen aufmachen, dort vollkommen falsche Voraussetzungen geben, also mitgeben. Nämlich, dass diese Lehren, diese Geschichten, die erzählt werden dort, dass die eine Basis hätten. Wir haben sogar Sitzungen gemacht, in denen wir ganz klar aufzeigen, verschiedene esoterische oder auch spirituelle Dinge, die wir erklärt bekommen haben, die ich zum Teil auch geglaubt habe übrigens, zum Thema die Chakren, dass wir das dann angeguckt haben und festgestellt haben, das ist alles nicht so. Na? Und deswegen sage ich, wir haben natürlich, wenn wir den Begriff Esoterik oder Spiritualität benutzen, jeder individuell wieder gewisse Bilder vor uns, gewisses, sagen wir, Wissenportfolio, und dort will ich mich nicht einordnen. De facto sind wir mehr näher an diesen, also an meiner Sicht, an diesen Dingen von innen her dran, wie jede Lehre, die mich ins Außen zieht, die mir sagt, du musst das so und so, du musst an den glauben, du musst das und das denken oder wie auch immer. Ja. Aber ich brauche keine Lehre. Also ich sage, diese Lehre und Lehren, die schreibe ich am liebsten eigentlich so provokant mit 2e, weil es führt uns genau davon weg, was das wirklich ist, was es wirklich soll. Das ist auch so wie so eine Rückholschleife, um die Leute in die Frustration zu bringen und dann zu sagen, ja, okay, hat nicht geklappt. Ne? Ich kann ja diese spirituelle Szene, die kenne ich seit über 50 Jahren. Und ich sehe, wo das Ganze hingeführt hat. Sehr viel Frustration und Unwissenheit. Das hat es nicht weitergebracht, keinen Schritt. Gegenteil. Hat uns eigentlich nur gebremst. Ich weiß es, wenn viele aufstehen, oh, ich bin nur der Einzige, der sagt, er hat recht und so weiter und so fort. Nein, ich habe nicht unbedingt recht. Aber ich kann jedem dazu bringen, sich das einfach anzugucken. Er braucht sich nur selber mit seinen Vorstellungen eine, soll man sagen, klare Aussage für sich definieren. Nämlich, er will es wirklich wissen. Er muss nicht sagen, ich will wissen, ob Roland recht hat oder was. Das ist mir vollkommen wurscht. Wenn er sagt, derjenige, ich will wirklich wissen, wie es ist, wenn das seine Maßgabe ist, mache ich mit ihm die Sitzung. Kann er sich die Dinge angucken.
Also mich hast du neugierig gemacht, das muss ich sagen. Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich mich da vielleicht eventuell mal zur Verfügung stellen würde.
Ja, musst du nicht zur Verfügung stellen. Du kannst das für dich tun, wenn du möchtest.
Ich finde das spannend, ja. Ich finde das wirklich spannend. Würde mich sehr interessieren, ob etwas und was dabei herauskommt. Das machen wir.
Es gibt ganz viele verschiedene Punkte, die eine Rolle spielen, auch in der Körperlichkeit, das heißt also, oder in der Psyche, die man dann auch erkennen kann auf dieser Ebene. Dort ist alles Wissen und es ist wertneutral. Das ist wesentlich. In dem Moment, wenn es eine Wertung dabei gibt, weiß ich, wir werden hier manipuliert, zum Beispiel. Es muss alles an Informationen wertneutral sein, sodass wir verstehen für uns, was ist dort, wollen wir das oder wollen wir es nicht. Es geht nicht um gut oder böse oder richtig oder falsch. Es geht um eine wertneutrale Information, die wir uns abholen. Und daraus machen wir dann natürlich, wenn wir uns die sagen wir, im Nachhinein angucken oder wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, machen wir für uns natürlich dann mit unserem Verstand hier das Thema, ist es richtig für mich oder falsch? Ne? Aber sie ist wertneutral, solange wie wir sie empfangen und bekommen aus dem globalen Bewusstsein.
Sehr interessant, das Ganze.
Ja?
Ich habe.
Wenn also irgendein ein helfendes Wesen jemanden mitteilt, das müsst ihr so, das musst du so oder so machen, ist es nicht wertneutral und dann ist es schon manipulierend und das heißt schon von der falschen Seite.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch so viele mehr Fragen auf meinem Zettel stehen, aber wir wollen nicht wieder eine 3,5-Stunden-Folge machen. Deswegen heben wir uns ein paar auf für ein weiteres Gespräch, wenn du nichts dagegen hast. Also ich würde mich
Ja,
freuen.
jederzeit gerne, wenn du möchtest.
Macht mir immer riesig Spaß. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Es macht mir, ja, wie gesagt, immer wahnsinnig Spaß, mit dir zu quatschen, egal ob jetzt mit oder ohne Aufnahme, denn es ist wirklich sehr interessant. Ich gucke auch immer bei deinem Kanal rein in letzter Zeit, wenn ich Zeit habe. Und nachts, wenn ich im Bett liege, höre ich mir manchmal die eine oder andere Folge an. Es ist schon wirklich sehr spannend und ich habe schon mal gesagt, es interessiert, sage ich schon, es erinnert mich sehr an, ja, an das Thema Atlantis-Protokolle, ja, von dem ich dir mal erzählt habe. Atlantis-Protokolle, es ist schon irgendwie so ein bisschen die Richtung, es ist schon was anderes. Es sind eben noch mehr Informationen, die bei dir durchkommen und augenscheinlich noch konkretere Informationen. Das finde ich so interessant, auch wenn ich sie natürlich nicht verifizieren kann für
Ja,
mich. Aber es ist
verständlich.
ein wahnsinnig spannendes Thema. Ja, lass uns für heute Schluss machen.
Eben gerne. Gut.
Und wir treffen uns auf jeden Fall wieder.
Ich freue mich drauf.
Bleibt noch 2 Minuten bei mir, okay?
Gerne.